kaum jemand weiß, dass zum Beispiel die Raufaser-Tapete von einem Apotheker erfunden wurde oder zum Beispiel auf Fisherman's Friend.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Mein Name ist Laura Rudolph, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin. Und in der heutigen Folge gibt es spannende Insights aus dem Deutschen Apothekenmuseum. Das Deutsche Apothekenmuseum befindet sich im Heidelberger Schloss und ist ein Museum zur Pharmaziegeschichte. Es umfasst umfangreiche Sammlungen mit Exponaten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Das Deutsche Apothekenmuseum wurde bereits 1937 in Form einer gemeinnützigen Stiftung gegründet. Da damals kein Stiftungskapital angelegt wurde, finanziert sich das inzwischen fast 90-jährige Museum heute vor allem über die Eintrittsgelder der rund 700.000 Besucher im Jahr und durch die Einnahmen aus dem Museumsshop. Zusätzlich unterstützt der engagierte Museumsförderverein die vielfältigen Aufgaben des Museums, ebenso wie natürlich die ABDA. Ich freue mich sehr, heute mit Dr. Elisabeth Hufer, der Museumsdirektorin, sowie mit Dr. Claudia Sachse und Anne Röstl zu sprechen. Als erstes begrüße ich Frau Dr. Sachse. Hallo.
Hallo Frau Rudolph, grüße Sie.
2024 gab es ja so einige Neuzugänge in der Ausstellung. Und welche sind das denn genau?
Ach, das waren eine ganze Menge. Wir bekommen ja jedes Jahr viele Neuzugänge, teilweise mehrere hundert Stück, was kleine, einfache Dinge sind oder auch einzelne besondere. Und ich habe einfach mal zwei Beispiele rausgesucht. Das eine klingt für den ersten Moment gar nicht so besonders. Das ist eine Arzneipackung Ovocyston, ein Kontrazeptivum, also ein Mittel zur Schwangerschaftsverhütung. Das Tolle daran ist, solche Kontrazeptiva sind gar nicht so oft erhalten, weil sie eben sehr bedacht eingenommen wurden und selten bevorratet und aufgehoben, wie zum Beispiel andere Mittel wie Schwärz- oder Fiebermittel, die lange gelagert wurden und die wir oft angeboten bekommen. Deswegen sind Kontrazeptiva in historischen Arzneimittelsammlungen gar nicht so häufig. Und daher freuen wir uns ganz besonders drüber. Das Ovocyston war die erste Verhütungspille in der DDR und das Apothekenmuseum in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt hat uns die Packung zur Verfügung gestellt. Und gedacht ist das für einen neuen Ausstellungsbereich zum Thema moderne Arzneimittel, den wir bis jetzt nur sehr klein haben. Der soll ausgebaut werden. Und da ist das ein tolles Objekt, wo man das thematisieren kann. Ein zweites Teil ist eine Sammlung von Bauplänen aus dem späten 19. Jahrhundert für Maschinen zur Herstellung von Salbentuben. Und zwar sind das Salbentuben für die Aufbewahrung oder Abgabe von Opiumsalbe. Und das ist ein ganz spannendes Teil. Die wurden hergestellt in der damaligen Waffen- und Munitionsfabrik in Karlsruhe und waren aber für den Export nach Indonesien gedacht, die damalige niederländische Kolonie Niederländisch-Indien, wo Präparate aus Opium sehr häufig verwendet wurden. Es war auch als Genussmittel sehr oft. Das ist ein etwas schwieriges Thema der niederländischen Kolonialgeschichte. Aber es ist einfach ein spannendes Objekt, das eben die Verbindung zwischen Deutschland und eben solchen internationalen Handelsbeziehungen und auch schwierige Kapitel der Kolonialgeschichte eben zeigt. Und es ist eigentlich ein bisschen weiter weg von unserem Hauptthema, nämlich der Offizienpharmazie. Aber es ist ein besonderes Stück und deswegen haben wir es auf jeden Fall trotzdem aufgenommen. Das waren jetzt so zwei ausgewählte Beispiele von einer ganzen Menge anderen, die wir letztes Jahr bekommen haben.
Ja, sicher sehen die Besucherinnen und Besucher noch ganz viel mehr, wenn sie das Museum besuchen. Aber ganz herzlichen Dank für diesen Überblick.
Sehr gerne.
Seit ungefähr einem Jahr gibt es ganz neu im Museum ja auch eine Kinderapotheke. Für welche Altersklasse ist dieses Angebot denn primär gedacht und was finden die kleinen und vielleicht auch größeren Gäste denn dort vor, Frau Röstl?
Also eigentlich ist das so wie bei den Gesellschafts- und Familienspielen, das von 3 bis 99. Das heißt, das meiste richtet sich tatsächlich an Kinder ab Lesealter, also ab Grundschulalter, weil viel zum selber Entdecken und Mitraten gedacht ist. Aber wir sind gerade dabei mit einer Kollegin, die selber eine kleine Tochter hat, die gerade in den Kindergarten gekommen ist, auch Elemente für das Kindergarten, also nicht Lesealter, zu entwickeln, dass auch die Allerkleinsten ein bisschen was zum Rumpuzzeln haben. Was natürlich auch abgedeckt ist, weil wir ein Museum sind, ist eine Vitrine mit Exponaten mit Kinderbezug, also Babypuder, Puppenstubenapotheke, Babykosmetik, Playmobil-Figuren, zum Beispiel Christian Drosten als Räuchermann Mann, dem dann buchstäblich der Kopf raucht bei all den Corona-Fragen, kleine Impfhelfer, um Kindern die Angst vom Piekser dann zu nehmen. Ansonsten sind das natürlich Sachen zum Mitmachen. Wir haben zum Beispiel also klassischerweise Teedosen mit Teedrogen, wie man im Apothekenjargon sagt, zum Riechen. Also man kann die Dosen aufmachen und dann die Kräuter angucken. Natürlich darf auch eine Waage auf dem Rezepturtisch nicht fehlen. Da kann man verschiedene Sachen abwiegen. Es gibt ein puzzelartiges Kräuterquiz, wo man Pflanzennamen und Indikationen raten muss. Wir haben ein Repositorium mit interaktiven Schubladen zu Fragen rund um die Apotheke und Arzneistoffen, zum Beispiel Erfindungen von Apothekern. Kaum jemand weiß, dass zum Beispiel die Raufaser-Tapete von einem Apotheker erfunden wurde oder zum Beispiel auf Fisherman's Friend. Man kann auch noch raten, was für ehemalige oder auch noch aktuelle Arzneistoffe in Altersprodukten enthalten sind. Zum Beispiel war früher Eibischwurzel in Marshmallows drin oder auch jetzt noch Gummi Arabicum in Aquarellfarbe. Da kann man sich ausprobieren. Wir haben noch genau Ratespiele zu Krankheitserregern und so weiter. Das heißt also, man kann sich eine ganze Weile in dieser Kinderapotheke aufhalten und die wird auch aktuell noch weiter bestückt mit Riechquiz, gehört auch noch dazu, dass man irgendwie Pflanzendüfte riecht und so weiter. Also es ist sehr viel Stoff da. Wir müssen gucken, dass wir die Besucher dann auch anschließend dann wieder rauslenken, weil ansonsten ist da Stopp.
Gut gelöst. Aber jetzt haben Sie mich auch angeteasert. Ja. Jetzt muss ich mir das auch unbedingt mal angucken gehen.
Dann sind Sie herzlich eingeladen zu kommen und sich auszuprobieren.
Ach, das ist nett.
Vielleicht in einer etwas ruhigeren Jahreszeit. Wir freuen uns über viele Besucher, aber wenn Sie sich die Sachen genau anschauen möchten, dann gerne im Januar oder Februar.
Vielen Dank, ich komme drauf zurück. Na. Vorher hätte ich noch eine andere Frage. Im Museum gibt es ja auch regelmäßig Veranstaltungen, richtig?
Ja, richtig.
Und auf welche besonderen Führungen können sich die Besucher denn besonders freuen?
Besonders können sie sich natürlich auf die Themenführungen freuen, die wir dann rund um das Thema Pharmaziegeschichte, Museumsexponate anbieten. Zum Beispiel zum Thema Pest, Gewürze, Alchemie, Giftmorde oder auch pharmazeutische Liebeskunde. Also genau alles rund um Liebeszauber und Liebestränke. Wir bieten exklusive Abendveranstaltungen an, auch in Kooperation mit der Schlossgastronomie, wo sozusagen dann Führung und anschließendes Menü aufeinander abgestimmt sind, thematisch. Im Sommer haben wir unser besonderes Highlight in Form unseres blühenden und duftenden Apothekengartens, in dem natürlich auch Führungen buchbar sind. Wir bieten Kindergeburtstage an. Man kann auch Praxismodule bei uns buchen, wie Salben herstellen oder Pillen drehen. Das sind allerdings Veranstaltungen, die sich in erster Linie an Gruppen richten. Wir bieten aber auch Veranstaltungen für Einzelbesucher an, zum Beispiel einmal im Monat eine öffentliche Abendveranstaltung, zu der man sich individuell oder zu zweit anmelden kann. Da wechseln wir dann immer die Themen. Wir bieten auf Anfrage öffentliche Kurzführungen im Museum an, wenn man spontan als Besucher aufschlägt und doch gerne etwas mehr über die Ausstellung erfahren möchte. Und ansonsten gibt's auch Führungen zu besonderen Anlässen, zum Beispiel den Internationalen Museumstag, den Tag der Apotheke, das Frühlingserwachen, das wir zusammen mit Schloss Heidelberg begehen und wo dann sozusagen ein Gesamtprogramm angeboten wird. Zum Advent bieten wir meistens besondere Veranstaltungen an, wo wir dann noch Herstellung von Glühwein, Gewürz, Räuchermischungen oder ähnliches anbieten, sodass sozusagen auch das Jahr getaktet ist nach öffentlichen Veranstaltungen, passend zur Jahreszeit oder speziellen Anlässen.
Perfekt, das klingt nach einem sehr vielfältigen Angebot. Und zum Schluss habe ich nochmal die Museumsdirektorin Dr. Elisabeth Huber am Apparat. Und von Ihnen würde ich gern wissen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat denn das Museum und wie finanziert es sich?
Das sind ja die Kernfragen. Man hat ja nie genug Mitarbeiter und auch nie genug Geld. Aber so ist das bei uns nicht. Wir haben ausreichend Mitarbeiter tatsächlich. Wir haben 2 Vollzeitstellen und 5 Teilzeitstellen in der Verwaltung. Ein Museum hat ja eigentlich das gleiche Problem wie eine Apotheke auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, denken, so wie bei der Apotheke, denken sie, das ist die Offizin, das ist der einzige Museumsraum, vielleicht gibt es noch einen hinten dran. Und bei uns denken die Leute, das ist die Dauerausstellung und was haben die denn sonst noch zu tun? Und dass für uns Museumsmenschen die Dauerausstellung der Ort ist, an dem wir am wenigsten noch zu tun haben, die ist ja eingerichtet, wir verändern immer wieder dran, aber das ist den Leuten nicht bewusst. Das heißt, wir brauchen viele Stellen, zum Beispiel in der Verwaltung. leider, ne, weil der auch alles immer bürokratischer wird. Und aber wir haben so Sachen natürlich auch wie Buchhaltung, Gehälter, Shop, Bestellungen, Lager, Logistik, alles für unseren tollen Museumsshop. Ne, wir entwickeln ein Shop-Sortiment und so weiter. Wir müssen Personalpolitik machen, finden aus dem Umfeld unseres Aufsichtsteams sehr oft Nachwuchs. Wenn jemand den Studienort wechselt und wir brauchen wieder jemand Neues, dann kommt dann oft aus dem Freundeskreis jemand. Also wir müssen auch viel Personalsachen machen, weil die Studis nicht ganz so lange immer bleiben. Und die Buchungen, wir haben gerade vom schönen Veranstaltungsprogramm gehört, das natürlich auch damit verbunden ist, dass die Leute anrufen und sich beraten lassen und auch wissen wollen, was ist das Richtige für mich. Das ist zeitaufwendig, macht viel Freude, kostet aber eben auch Zeit. Wir müssen einen Führungsplan machen, wer führt wann welche Gruppe und so weiter, wie zahlen die, lauter solche Kleinigkeiten. Ne?
Das summiert sich dann aber, das ist
das
wirklich...
Das summiert sich eben, ja. Ne? Und wir sind sehr stolz auf unsere Öffentlichkeitsarbeit, allein durch unsere hohen Besucherzahlen mit eben über 700.000 Besuchern jetzt Gott sei Dank wieder nach Corona, wo wir wirklich gerade von unseren Aufsichtsmitarbeitern, die ja zum größten Teil auch die Hälfte studiert noch, die andere Hälfte hat ein abgeschlossenes Studium, sind also sehr qualifizierte Kultur- und Geisteswissenschaftler, die bei uns arbeiten und die sehr, sehr viele Fragen gestellt bekommen vom Publikum, weil es im Schloss keine Ansprechstelle sonst gibt. Sie können also rundum alles Mögliche beantworten, aber haben auch viel mit den Vorurteilen gegenüber von Apotheken zu tun. Das heißt, sie machen also wirklich ein 1:1 Öffentlichkeitsarbeit, in denen sie Vorurteile ausräumen. Das ist ein ganz großer Teil auch unserer Tagesarbeit, ne? Weil bei den Führungen oder auch sonst ist man damit auch mal konfrontiert. Ja, die Apotheker, da sieht man es, sie haben vergoldete Offizinen. Und das macht natürlich dann auch Spaß, einfach zu sagen, ja, das war damals vielleicht so, aber heute.
Ja, sieht schon ein bisschen anders aus.
Da sieht es anders aus und da kommen ganz, ganz interessante Gespräche zustande. Zum Beispiel vom Fixum wissen die meisten Leute überhaupt nichts und sie denken, je teurer das Medikament ist, desto mehr verdient der Apotheker. Und das sind alles so Sachen, das macht uns Spaß, ne, da. Also die Öffentlichkeitsarbeit wirklich auch von 1:1 bis manchmal auch ganze Gruppen, ne. Ja, dann haben wir eben schon kurz Veranstaltungsmanagement, ne. Das Sammlungsmanagement. Frau Sachse hat eben von den Neuzugängen erzählt, ne. Wir sammeln gezielt nach Konzept. Wir gucken auf Auktionen. Bei eBay kriegen wir auch immer mal wieder Sachen. Wir kriegen viele Angebote, die werden geprüft. Wir verhandeln, wir fahren hin, holen ab, inventarisieren, dokumentieren. Das ist alles unter der Regie von Frau Sachse. Während die ganzen Veranstaltungssachen, auch da muss man ja Nachschub kaufen oder schöne Dekorationen basteln und sonst was. Das sind, wie gesagt, Veranstaltungsmanagement, auch eben vor allem bei Frau Röstl. Alle zusammen sind wir ja auch studierte Wissenschaftler und machen auch, das ist das hintere Ende, ob Sie jetzt eine Veranstaltung anbieten oder ein Objekt inventarisieren, Sie müssen für beides wissenschaftlich arbeiten und es dann auf ein schönes Niveau runterbrechen, dass Sie das vermitteln können. Und das machen wir in Form von, wie gesagt, Vermittlung durch Führungen, Vermittlung durch dann kleine Ausstellungen von Neuzugängen oder mit der PZ-Beilage oder in Interviews von Podcasts, das machen wir dann ganz gerne. Ja, der erstellt noch Gutachten. Es gibt den großen Leihverkehr auch unter der Ägide von Frau Sachse. Wir sind da weltweit zum Teil vertreten. Das ist ganz toll. Und das Geld, das liebe Geld. Ne?
Genau.
Museen kosten Geld.
Wichtiger Punkt.
Ne? Also das ist ja nun wirklich ein wichtiger Punkt. Und wir sind ziemlich stolz auf unseren Kostendeckungsfaktor. Das ist ja den meisten Menschen nicht bewusst, dass Museen ja als Bildungsinstitutionen ebenso wie ein Theater oder eine einfache Grundschule, ja, die ja nun wirklich dazugehört. Also Museen, Theater werden immer hinterfragt, warum nehmt ihr so wenig ein? Also eine Schule hinterfragt nie jemand. Eine Schule nimmt gar nichts ein. Dann nehmen wir mehr ein wie die Schule. Aber das ist gewollt gesellschaftlich. Auch Museen und Theater sind gesellschaftlich gewollt. Es kann nicht ja immer nur um Profit oder Ähnliches gehen. Natürlich muss man auf die Kosten achten, das ist keine Frage. Aber glauben Sie mir, da sind wir im Weltmeister drin im Museen. Also was wir alles selber zusammenschrauben und selber machen, wo andere dann den Büroausstatter holen oder Ähnliches, auch bei den Dauerausstellungssachen, da sind wir Weltmeister in der Kosteneffizienz. Die Finanzierung ist tatsächlich so, dass wir, also Museen und Theater haben normal einen Deckungsgrad, also Verhältniseinnahme, Ausgabe von 10-20%. Also im Umkehrschluss müssen 80-90% vom jeweiligen Träger zugeschossen werden. Das ist viel. Und da muss man auch anders denken als sonst. Also in unserem Shop, da denke ich natürlich auch vollkommen betriebswirtschaftlich und auch im gesamten Museum. Aber jemand, der nur betriebswirtschaftlich denkt, wie in einer Apotheke das natürlich sein muss, für den ist es unfassbar, dass es solche Zuschussbetriebe gibt. Aber wie gesagt, das ist eine Schule ist auch ein 100% Zuschussbetrieb, ne? Und im Museum, Apothekenmuseum sind wir sehr stolz wegen unseren tollen Besucherzahlen auch, nicht nur auf die Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, sondern wir haben einen Kostendeckungsfaktor von 70%. Und da, also würde ich mal sagen, gibt es in Deutschland vielleicht noch höchstens eine Handvoll weitere Museen, die so einen Kostendeckungsfaktor haben. Wir haben einen tollen Shop, der läuft wunderbar, unsere Führungen verkaufen sich sozusagen gut. Alles, womit wir Geld verdienen können, das versuchen wir natürlich im Museumsbereich, ne? Mhm. Aber man muss eben auch wissen, dass Museen eben keine profitorientierten Organisationen sind, sondern Non-Profit, sagt man dazu. Und Museen sind eben als Teil vom kulturellen Gedächtnis der Gesellschaft extrem wichtig. Und in unserem Fall ist es jetzt nicht die Geschichte allgemein oder die Stadtgeschichte, sondern wir sind für das kulturelle Gedächtnis des Apothekerstandes zuständig als Deutsches Apothekenmuseum. Zusammen mit unserer Arbeitsgemeinschaft von den Apothekenmuseen bewahren wir einen riesigen Pool von Erinnerungen und Erfahrungen aus ganz vielen Jahrhunderten, aus denen man wirklich was lernen kann. Aus Geschichte kann man nämlich deutlich was lernen. Und der Berufsstand kann davon enorm profitieren. Wir hatten jetzt gerade mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Projekt gemeinsam, die wissen wollten, was ist wichtig für das E-Rezept. Und dazu haben sie sehr richtig geguckt, wie hat sich das Rezept in den letzten paar hundert Jahren verändert. Und dafür haben wir dann mitgearbeitet, auch mit der Uni Marburg zusammen, der Pharmaziegeschichte, und eben festgestellt, welches Element ist wann hinzugekommen auf dem Rezept, handschriftlich oder später dann eben mit der Schreibmaschine, und welches ist weggefallen und warum. Und das war eine ganz wichtige Zuarbeit, auch fürs E-Rezept. Also solche Sachen, das ist auch unsere Aufgabe. Da haben die Leute wenig, das kennen sie natürlich nicht. Würde ich jetzt auch nicht denken, dass das ein Museum macht. Ist aber üblich sowas, ja. Also wir bewahren Erinnerungen und Erfahrungen aus Jahrhunderten und da kann man wirklich von profitieren. Und der Berufsstand profitiert enorm von unserer Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben 4,7 Sterne bei Google. Da kann man wirklich stolz drauf sein bei so vielen Besuchern. Und ganz, ganz oft wird es erwähnt, wie toll das Museum ist und wie interessant und die Pharmazie und das wusste man ja gar nicht und da sind wir enorm stolz drauf. Und wir haben auch in den, bin jetzt 27 Jahre, glaube ich, im Museum, glaube eine schriftliche Beschwerde über einen Mitarbeiter bekommen. Ansonsten haben wir nie eine Beschwerde gehabt und die Leute stehen an der Museumsshopkasse und erzählen, wie toll das Museum ist. Ganz jeden Tag mehrere Leute. Und da sind wir echt glücklich mit.
Das ist doch ein super Schnitt.
Nur, auch wenn es was kostet, aber es ist es wirklich wert. Das muss man deutlich sagen. Es ist eine 90-jährige Institution, die auch wirklich viel, viel zu bieten hat. Ne? Für die Besucher, aber auch für den Apothekerstand. Ne? Ja. Gerade jetzt zum Abda-Jubiläum haben wir beigetragen, wieder mit verschiedenen Filmausschnitten und so weiter, die dann bei uns angefragt hatten. Ne?
Genau, ich denke, es kam auch sehr deutlich raus, dass das Angebot sehr vielfältig ist und dass es weit über das hinausgeht, was für den Besucher oder die Besucherin vielleicht auch nach außen sichtbar ist.
Genau, das war auch wirklich unser Anliegen. Ein Museum ist wie die Apotheke, die nicht nur aus der Offizin besteht, eigentlich eher im Geringsten, ist ein Museum auch nicht nur die Dauerausstellung. Das andere ist viel umfangreicher und auch viel spannender für uns.
Ich bedanke mich für diesen umfangreichen Einblick bei Ihnen allen dreien, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Saison und für Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei PZ Nachgefragt.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.